Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Beziehung zwischen Deutschland und Russland, Deutschland und der Sowjetunion, war in den letzten gut 100 Jahren sehr wechselhaft. Es gab Phasen intensiver Zusammenarbeit, oft wirtschaftlich und kulturell, manchmal auch politisch und militärisch sogar. Und es gab Phasen großer Gegnerschaft und Ablehnung, nur Phasen völliger Ignoranz, die scheint es nie gegeben zu haben. Stefan Kreuzberger, Inhaber des Lehrstuhls für Zeitgeschichte an der Universität Rostock, beschreibt das ausführlich in seinem neuen Buch, das Deutsch-Russland. Russische Jahrhundert, Geschichte einer besonderen Beziehung. Schönen guten Morgen, Herr Kreuzberger.
Einen schönen guten Morgen, Herr Kassel. Ich grüße Sie.
Ich habe das gerade schon versucht. Ich habe dreist Ihr 600 Seiten starkes Buch versucht, in einem Satz zusammenzufassen. Das kann man nicht. Aber wenn man es versucht, finde ich, lautet der, man hat sich gegenseitig nie wirklich in Ruhe lassen können. Man hat nicht voneinander lassen können, diese beiden Länder, diese beiden Staaten. Woran liegt das, dass diese Beziehung in unterschiedlichen Phasen immer ganz besonders war?
Ja, das lag mitunter daran, dass man doch sehr eng, also dass man sich einerseits über lange Jahrhunderte gut kannte und vor allen Dingen auch im 20. Jahrhundert die Notwendigkeit bestand, auch zusammenkommen zu müssen, um schlichtweg existieren, überleben zu können. 1917 ist das Jahr der Revolution in Russland, das Jahr des Ersten Weltkrieges, Deutschland mit zwei Fronten im Osten und im Westen. Und die Deutschen versprechen sich davon, dass sie Lenin nach Petrograd expedieren, letztlich Entlastung im Osten. Und in der Tat, es gibt eine Oktoberrevolution. Die Deutschen haben also in gewisser Weise mit zur russischen Revolution im Oktober und zum Aufstieg des bolschewistischen Regimes beigetragen. Wenn man sich anguckt, ja.
Ich wollte gerade sagen, das ist das eine, also man kann sozusagen das Liebe über rückwärts, also einerseits das, andererseits hat ja dann, da überspringen wir jetzt mal einen ganzen Krieg und kommen zur Vorzeit des nächsten, hat wiederum die Sowjetunion auch eine gewisse Rolle im Guten und im Schlechten in der Weimarer Republik gespielt.
Absolut. Gerade ja, knapp vor 100 Jahren, im April 1922, kommt es zum Vertrag von Rapallo, die ungeliebte Weimarer Demokratie, die neben dem Sowjetregime mit zu den Parias des internationalen Mächtesystems zählen. Die schließen in Rapallo einen Vertrag und erkennen sich erstmals international an. Und das Ganze läuft am Ende dann auf ein gewisses Sonderverhältnis hinaus zwischen diesen beiden Staaten und trägt am Ende auch mit dazu bei, dass dieses Sowjetregime unter Lenin auf Dauer konsolidiert wird. Und aus diesem Sowjetregime entsteht dann später, im Zweiten Weltkrieg spätestens, unter dem Nationalsozialismus mit Hitler zwischen 1939 und 1945 vollzieht sich der Aufstieg der Sowjetunion zur Welt- und Supermacht, also das sowjetische Imperium. Das, was 1989 bis 1991 dann im Grunde untergegangen ist und das, was übrigens Putin wiederherstellen möchte.
Interessant ist doch, wo Sie gerade Putin erwähnen, wenn wir jetzt mal brutal springen. Wir können ja Sie, das ist auch das Interessante, finde ich, an Ihrem Buch. Es gibt am Anfang eine gewisse Chronologie, aber danach gehen Sie nicht mehr chronologisch vor. Machen wir das doch jetzt mal auch nicht. Sie haben Putin schon erwähnt. Als die Sowjetunion, als zunächst mal der real existierende Sozialismus in Ostdeutschland und vielen anderen Ländern endete, da war Gorbatschow noch der führende Politiker der Sowjetunion. Yeah. Boris Jelzin kam später als erster führender Politiker Russlands. Aber es ist ja nun tatsächlich so, dass Putin dieses Ende seiner Welt, wenn ich das so nennen darf, tatsächlich persönlich in Deutschland miterlebt hat.
Absolut. Das ist im Grunde ein traumatisches Ereignis für ihn gewesen, gerade für ihn als KGB-Chef, also jemand, der gerade in imperialen Kategorien dachte, auch in Machtzonen, in Einflusszonen, das, was er wiederherstellen möchte. Ganz anders als Gorbatschow, ganz anders auch als Jelzin. Die haben da andere Vorstellungen auch. Und das hat ihn immens also auch geprägt, dieses Erlebnis, weil die DDR, die ja in vielerlei Hinsicht die Kriegstrophäe der Sowjetunion war, für 27 Millionen Tote, die sie zu beklagen hatte in diesem Zweiten Weltkrieg, die wurde jetzt preisgegeben. Und das Ende der DDR war zugleich auch der Anfang vom Ende der Sowjetunion. Und die löst sich ja 1991 dann auch auf. Also so hängen die Dinge unter anderem miteinander zusammen und haben immens natürlich auch das Denken Wladimir Putins geprägt, mit Blick auf seine heutige Politik.
Ich habe mit Blick auf ganz verschiedene Phasen dieses deutsch-sowjetischen Verhältnisses und davor und auch wieder danach deutsch-russischen immer das Gefühl gehabt, ob es gerade eine Phase der Zusammenarbeit oder der Gegnerschaft war, das hing immer auch ganz extrem von den Führungspersönlichkeiten ab. Also von der Frage, wer gerade in Berlin oder Bonn oder eben in Moskau die Verantwortung hatte.
Ja, auf jeden Fall. Und das kann man also auch gerade sehr schön, insbesondere nach 1990 sehen, beziehungsweise schon im Umfeld von 1990 die Tatsache, dass es zur Vereinigung kam, wenn man sich überlegt, wie kurz das Zeitfenster eigentlich geöffnet war, dass Deutschland vereinigt werden konnte. Und im Grunde vollzieht sich das natürlich unter dem Einfluss einerseits des amerikanischen Präsidenten, Michael Gorbatschow war ganz, ganz ausschlaggebend, und nicht zuletzt Helmut Kohl, dass zwischen diesen drei Politikern die Chemie am Ende stimmte. Das hat immens dazu beigetragen, dass in einem so kurzen Zeitraum die deutsche Einheit hergestellt werden konnte.
Man hat sich ja gerade in den letzten 30 Jahren, ja, zwischendurch schien das gar keine wichtige Frage zu sein, aber immer schon gefragt, wie kann man eigentlich als Bundesrepublik mit Russland zusammenarbeiten, ohne dabei in irgendeiner Frage, es ist nicht so hart formuliert worden, wird es vielleicht jetzt wieder, ohne in irgendeiner Frage damit auch die Westbindung in Frage zu stellen. Diese Frage hat sich ja eigentlich im Laufe der Geschichte, Sie haben Rapallo erwähnt, das haben ja einige der Weststaaten als sozusagen regelrecht Betrug empfunden, was damals beschlossen wurde. Diese Frage hat sich ja eigentlich auch die ganze Zeit fast gestellt, ne?
Das ist wirklich sehr interessant. Also die Deutschen wurden lange Zeit als eine unruhige Großmacht gesehen. Also das fängt mit der Reichsgründung 1871 an, hört aber dann spätestens 1945 oder 1949 folgend auf mit Konrad Adenauer, der eine dezidierte Westintegration auch führte. Da wurden die Deutschen dann doch nicht mehr so als unruhige Großmacht einerseits gesehen. Aber wenn man sich dann die neue Ostpolitik anguckt, also der Blick nach Osten, Entspannungspolitik nach Osten machen zu wollen, unter Willy Brandt dann auch, der allerdings auch fest im Westen verankert gewesen ist, der also keine Rapallo und keine Schaukelpolitik zwischen Ost und West machen wollte. Es hat aber trotzdem bei einigen, nicht zuletzt den Amerikanern, zeitweilig ungute Gefühle geweckt. Na, sind die Deutschen noch wirklich so zur Westintegration positioniert oder driften sie nicht schon wieder, wie sie früher schon mal in der Rapallo-Zeit gen Osten abgedriftet sind? Und das ist bemerkenswert in diesem deutsch-russischen Jahrhundert. Dieses Motiv durchzieht sich im Grunde durch dieses Jahrhundert und kommt immer wieder also auch zum Tragen. Selbst 1990 waren zeitweilig die Franzosen beunruhigt, werden die Deutschen im Grunde fest im Westen verankert sein oder aus Dankbarkeit für die Einheit jetzt vielleicht doch stärker wieder gen Osten und Russland orientiert sein. Das ist unter Schröder der Fall, auch während des Golfkrieges, die Unsicherheit. Und nicht zuletzt, wenn man sich Frau Merkel anguckt, die noch kurz vor Ende ihrer Amtszeit mit Macron in Europa, also während des EU-Gipfels im Sommer letzten Jahres, dem Putin einen Sondergipfel anbieten wollte, ohne dass er irgendwelche Vorleistungen erfüllen sollte. Also auch da ist bei einigen, insbesondere bei den Osteuropäern, sind da ungute Gefühle aufgekommen.
Sie nennen Ihr Buch das deutsch-russische Jahrhundert und damit ist logischerweise das 20. Jahrhundert gemeint. Jetzt sind wir am 21. und wir sind in der dreieinhalbten Woche des Krieges in der Ukraine. In diesem Fall scheint Deutschland ziemlich machtlos zu sein und hat sich außerdem auch ganz klar auf die Seite der Ukraine und gegen Russland gestellt. Ist das deutsch-russische Jahrhundert damit nicht nur zeitlich, sondern auch ideologisch endgültig zu Ende?
Also es ist nicht nur das 20. Jahrhundert, ich spreche vom langen 20. Jahrhundert, also mit seiner Ausstrahlungskraft in das 21. Jahrhundert. Und das ist ja nun doch noch, auch wenn wir in den 20er Jahren sind, aber gemessen an einem Jahrhundert noch relativ jung. Ja, da stellt sich mir wirklich auch die Frage, ist das möglicherweise das Ende des deutsch-russischen Jahrhunderts? Für mich als Historiker ist das relativ einfach zu sagen. Dann habe ich ein Buch geschrieben, was damit abgeschlossen ist über eine Epoche. Es stellt sich mir so im Augenblick dar, weil die Bundesregierung, das haben wir nun auch gesehen, die ist jetzt gerade mal knapp 100 Tage im Amt, hat am Anfang überhaupt nicht ins Amt gefunden, aus vielerlei Gründen auch, und konnte im Grunde diese Vermittlungsfunktion und Führungsrolle, die sie zeitweilig, also auch gerade gegenüber Russland, auch hatte in diesem deutsch-russischen Jahrhundert, überhaupt nicht wahrnehmen. Im Augenblick stellt sich das mir so dar, mit Blick auf Putin, der ja nun wieder also auch gerade imperial und in Einflusssphären auch denkt, weniger aktuell Deutschland der Ansprechpartner ist. Gut, die Frage ist, wer ist überhaupt im Augenblick Ansprechpartner für ihn? Aber wenn, gerade in einem Krieg und nicht zuletzt mit Blick auf die NATO, blickt er vielleicht vornehmlich auf die USA, um hier wieder sozusagen auf Augenhöhe mit der letzten verbliebenen Supermacht sprechen zu können. Und das ist ja etwas, was er auch wieder herstellen möchte, den Imperiumsgedanken wieder zu beleben, Supermacht, Welt- und Supermacht sein zu wollen und auf Augenhöhe sprechen zu können. Aber man wird sehen, wie sich das insgesamt weiterentwickelt, ob nicht dann doch wieder die Zeit kommen wird, da man sich letztlich dieser besonderen Beziehungen und auch besonderen historischen Erfahrungen, die Deutsche und Russen in diesem langen 20. Jahrhundert gespielt haben, und ob dann doch nicht wieder sozusagen das deutsche Element zum Zuge kommt, mit Blick auf Vermittlungsfunktion, mit Anbahnung in jeglicher Hinsicht, ob politisch, ob ökonomisch, ob kulturell, das wird man sehen. Aber im Augenblick würde ich wirklich sagen, neige ich auch sehr, dass das deutsch-russische Jahrhundert möglicherweise zum Ende geht.
Der Historiker Stefan Kreuzberger im Deutschlandfunk Kultur. Sein Buch Das deutsch-russische Jahrhundert erscheint heute im Rowohlt Verlag. Herr Kreuzberger, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Vielen Dank nach Berlin.